Ich lese uns aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel die Verse 1 bis 15. Ein wahrscheinlich sehr, sehr bekannter Text. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und er spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken, von den 5 Gerstenbroten, die übrig geblieben waren, von denen, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Soweit das Wort Gottes aus Johannes 6, Verse 1 bis 15. Herr Jesus Christus, wir bitten dich an diesem Morgen, lass uns teilhaben an dem großen Mahl, das du den 5000 und mehr Menschen damals bereitet hast. Wir kommen zu dir hungrig, bedürftig und bitten dich, Herr Jesus, tritt herzu und reich uns das, was wir heute Morgen brauchen. Segne du dein Wort an uns. Amen. Weißt du, was mich beschäftigt? Sagte letztens ein Freund von mir. Bei mir kommen auf der Arbeit immer so viele Menschen herein und ich kann ihre leeren Augen sehen. Und das fällt mir ganz schwer, das so zu beobachten. Ich fand das ein bisschen dramatisch ausgedrückt, als er das gesagt hat. Leere Augen. Ich habe gedacht, wie sehen die denn aus? Leere Augen. Aber dann, als er mir so das erzählt hat, was er damit meint, habe ich schon verstanden. Menschen, die planlos vor sich hin leben. Menschen, die aufgegeben haben und aufgegeben worden sind. Und als ich mir die Szene in Johannes 6 so vorgestellt habe, da habe ich mich gefragt, ob Jesus ebenfalls unter den leeren Augen der Menschen damals gelitten hat. Ich bin ziemlich sicher, dass ihm das aufgefallen ist, wie müde und besorgt und ohne Ziel und ohne Hoffnung viele damals waren. Heute wissen wir, dass es ein ganzes Heer von kranken und armen Menschen damals gegeben hat. An anderer Stelle heißt es, als Jesus die Menge sah, jammerte sie ihn, denn sie waren wie eine Herde, die keinen Hirten hat. Die Leute, die an diesem Tag zu Jesus kamen, hatten nicht nur wenig Perspektive, sondern sie hatten auch einen leeren Magen. Und Jesus, so hören wir das hier, fühlte sich für sie verantwortlich, so wie er sich für uns auch verantwortlich fühlt. Er ist nicht nur für hübsche, tröstliche Gedanken gekommen, sondern er greift auch ein, da wo Not ist, und gibt damit allen seinen Nachfolgern ein starkes Vorbild. Bricht den Hungrigen dann Brot, Liebe, spontan und praktisch, unkompliziert. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, Mensch, lass fließen, dass alle genug haben. Und hier in dieser Szene, 5000 Menschen werden satt. Eine unvorstellbar große Schar. Nur von dem, was ein Kind in seinem Lunchpaket hat, so reicht es aus. Du bist wahrlich der Prophet, der kommen soll, so staunen die Menschen am Ende über Jesus. Die Augen strahlen. So eine Fürsorge, himmlische Fürsorge, hatten sie noch nie erlebt. Und sie merken, es gibt mehr. Es gibt Hoffnung. Uns Armen ist ein Tisch gedeckt. Wir sind nicht aufgegeben. All das spüren sie und erleben sie, wie es ist, so für einen Abend lang unter der Herrschaft Gottes zu leben. Alle werden satt. Siehe das Reich Gottes mitten unter euch. Nun, wie ist das, wenn Jesus heute Morgen in deine, in unsere Augen sehen würde, in dein Gesicht sehen würde? Jetzt gerade in diesem Augenblick, wenn wir von diesem Wunder gehört haben, das wir vielleicht schon seit der Sonntagsschule, der Kinderstunde kennen. Sieht er da jetzt in diesem Augenblick in strahlende Gesichter, in fröhliche Herzen? Oder ist da trotzdem eine große Leere, vielleicht sogar ein Ärger, kein Hunger mehr im Bauch, wir haben ja gut gefrühstückt hoffentlich, sondern Wut im Bauch? Den hilfst du, Jesus. Den hast du damals geholfen. Habe ich was falsch gelesen? Sie haben ja nicht mal darum gebeten. Und du hilfst ihn einfach. Und ich bitte schon so lange um deine Hilfe und nichts passiert. Was soll denn das? Jetzt sitze ich heute Morgen hier und eigentlich habe ich mich leer gehofft, Jesus. Dieses Wunder, so wie die vielen anderen Wunderberichte in der Bibel, stellen uns immer in eine große Spannung. Wir hören und staunen über die großen Taten Gottes in der Vergangenheit, aber die Freude hat ja so einen schmerzlichen Stich manchmal. Denn wir sind es ja nicht, an denen Gott so handelt heute Morgen. So spürbar. Wir sind jetzt zunächst einmal Zuhörer aus einer fernen Zukunft. Jeder Bibelleser kennt diese Spannung und auch diese Fragen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns einmal ein paar ganz grundsätzliche Gedanken zu dieser Fragestellung machen, damit unser Glaube auf die lange Strecke des Lebens keinen Schaden nimmt. Es wäre ja total absurd, wenn uns die Wunder, die Jesus getan hat, im Glauben quasi behindern würden, wenn wir das gar nicht mehr lesen wollen. Hier in Johannes 6, so will ich einmal diesen Bericht mit uns untersuchen, können wir einiges entdecken, das uns bei diesen Zweifeln und Fragen helfen kann. Zunächst weist das Bibelwort indirekt darauf hin, dass Gott auf mindestens zwei verschiedene Weisen handelt. Durch diese unterschiedlichen Weisen will er uns aber gleichermaßen seine Treue und Liebe und seine Freundlichkeit zeigen. Zwei Arten, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, zwei Arten von Gottes Wirken können wir an dem Bericht von Johannes 6 erkennen, wenn wir einmal etwas mehr über das Brot nachdenken, das ja hier im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Eigentlich ist ja Brot überhaupt nichts Besonderes. Wer hatte denn von euch, von Ihnen heute Morgen Brötchen oder Brot zum Frühstück? Ja, doch, das sind etwas mehr als Müsli-Esser. Nicht schlecht. Ja. Brot gehört schon seit Jahrtausenden zu den Grundnahrungsmitteln der Menschen. Es wird milliardenfach gebacken, gegessen, nahezu überall auf dem Globus. Es ist uns selbstverständlich. Und so können wir an dem Brot eine erste Weise von Gottes Wirken erkennen. Es ist das stetige und das stille, treue, segnende Handeln Gottes von Anbeginn der Schöpfung. Da streut so ein Landwirt mit seiner Maschine Samen auf das Land und dann wächst es. Wächst von alleine. Da wächst auf dem Acker das Korn, der Mais oder das Gemüse, der Reis. Auf den Obstbäumen die Früchte, im Meer tummeln sich die Fische. Noch ist es ja so. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Und wenn wir nicht so gierig und zerstörerisch wären, dann wäre auch genug für alle da. Gott versorgt dich und mich stetig, leise, fast unbemerkt. Da ist Luft zum Atmen. Mit jedem Atemzug versorgt dich Gott. Und hast du das heute Morgen überhaupt noch gesehen? diesen Dampf über der Kaffeetasse? Das Glas Wasser, von dem du lebst, das Brot und wenn du ihn zu schätzen weißt, auch den Käse? Ich mag keinen Käse. Aber ich will den Herrn trotzdem loben für Käse, weil Käse ist sicher gut. Das stetige, leise Handeln Gottes, der Zuspruch, den wir an jedem Morgen aufnehmen können und dass er unsere Stimmen hört, wenn wir beten, das ist doch auch da. Und zu oft binden unsere Sorgen und Probleme alle Aufmerksamkeit, sodass wir dieses stetige und stille, treue Handeln Gottes direkt vor unseren Augen an jedem Tag aus dem Blick verlieren. Das bedeutet uns eigentlich gar nichts mehr. Nun, in diesem Bericht aus Johannes 6 liegt der Fokus auf dem spektakulären Handeln Jesu. Das ist die zweite Wirkweise, um die es hier geht. Dann nimmt Jesus dieses wenige, diese 5 Brote und es wird daraus genug für tausende Menschen. Das ist doch wirklich unfassbar. Und dann bleibt sogar noch was übrig. Jesus hat die Macht und er nutzt das damals und heute. Er kann die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung auch ganz plötzlich außer Kraft setzen oder sich zu Diensten machen. Das gibt es wirklich. Und das klang ja heute Morgen auch an, Lena, von dem, was du gesagt hast, dass Gott so handeln kann. Ganz plötzlich, ne? Ja. Folgende Situation schilderte mir letztens, ist schon ein bisschen her, ein Freund von mir. In einer großen Gemeinde sitzt er im Gottesdienst, hört zu. Und am Ende dieses Gottesdienstes kommt eine Mutter aus der Gemeinde nach vorne und erzählt von ihrem Sohn. Der hat immer mal wieder plötzliche Atemnot. Und das wurde in der vergangenen Woche, so erzählte sie, sehr akut. Und sie musste mit ihrem Jungen ins Krankenhaus, in die Klinik. Und dort ist er jetzt. Und man weiß gar nicht so genau, was jetzt eigentlich wird. Ja, sie war sehr unsicher. Und mein Freund, der das so hörte, diese Geschichte, der spürte plötzlich so in sich, ich sollte hingehen und für diesen Jungen beten. Wenn ihr meinen Freund kennen würdet, würdet ihr merken, der ist eigentlich ein sehr gesettelter, bodenständiger Typ und sofort brachen bei ihm Zweifel aus. Jesus, ist das deine Stimme? Bist du sicher? Also wenn das jetzt wirklich dein Wort war, dann musst du dafür sorgen, dass ich die Frau erwische, weil sie gehört immer zu denen, die als erstes nach dem Gottesdienst gehen. Und das will ich dann als Zeichen, soll mir das genügen, dass das dein Wort ist, ja, das zu mir geredet hat. Und er hat sie tatsächlich erwischt, ja. Und dann haben sie sich verabredet und in der darauffolgenden Woche ist er dann ins Krankenhaus gegangen und hat diesem Jungen die Hand aufgelegt und für ihn gebetet. Und dann erzählte die Mutter, dass sich nur wenige Stunden nach diesem Besuch und nach dem Gebet die Situation, die gesundheitliche Situation ihres Sohnes vollständig verändert hat. Er konnte entlassen werden zum Erstaunen der Ärzte und hat seitdem nie wieder diese Atemnot gehabt. Das ist diese andere Wirkweise Gottes, dass er auch tatsächlich spontan und spektakulär handeln kann. Ja. Gott hat ganz viele Arten zu retten und zu heilen und das hoffen wir auch für die junge Frau, von der hier im Gottesdienst schon die Rede war. Gott hat viele Arten zu versorgen und zu beschenken, da können wir sicher sein. Ganz plötzlich, wie man eine Hand umdreht, so kann Gott alles verändern, ganz neu machen. So wie auch in diesem Bericht in Johannes 6. Also wenn wir einmal in diesem Text in Johannes 6 auf das Brot achten, dann werden uns zwei verschiedene Weisen von Gottes Wirken in dieser Welt deutlich. Aber beides wirkt ja der eine Herr und der eine Gott. Er wirkt es auch mit gleicher Intensivität und mit gleicher Liebe und mit gleicher Fürsorge. Für uns ist das ein bisschen anders. Wir bewerten das unterschiedlich. Ist es nicht so, dass für uns vor allem das außergewöhnliche Handeln Gottes zählt? Die Sensation, der Gottesbeweis, die Machttat? Für uns einen höheren Stellenwert. Aber ist das wirklich mehr wert? Sind Gottes Treue, seine dauerhaften Segnungen, seine Fürsorge und Leitung, die ein Leben lang andauern, etwa weniger wert als der eine besondere Augenblick im Leben? Ist etwa unser ganzes Leben auf so einen Moment reduzierbar? Wenn Gott dich oder mich in einer Minute plötzlich anspricht, plötzlich hilft. Ich habe das mal durchgerechnet. Mit Mathe habe ich es nicht so, aber da habe ich mir einen Taschenrechner mal geschnappt. Also angenommen, jemand von uns wird 80 Jahre alt. Gibt's ja schon, ne? Wenn man 80, das kann man schon erreichen. Dann stehen diese einen Minute, in der Gott uns vielleicht retten, ansprechen oder sonst was würde, diese einen Minute stehen knapp 21 Millionen der stetigen und stillen, versorgenden Treue gegenüber. Das muss es mal klar machen. Was für ein Ungleichgewicht, wenn wir nur auf diesen einen Moment starren. Ja? 21 Millionen Minuten. Wenn man 90 wird, ist natürlich noch mehr. Ne? Also, ich denke, wenn wir es uns so mal ein bisschen vor Augen führen, da kann wieder was ins Gleichgewicht kommen. In unserem Glauben, in unserem Leben. Stetig, still und treu, segnend, aber auch plötzlich, unerwartet, kann Gott unser Leben verändern. Das ist beides wahr, ist beides da. Aber in beiden Wirkweisen handelt der eine Herr. Es ist die gleiche Intensivität der Liebe, die gleiche Kraft, die gleiche Treue, der gleiche Geist und der gleiche Segen, mit dem er uns umgibt und versorgt. So dürfen wir nicht übersehen, sonst tun wir Gott Unrecht. Ich finde in diesem Bibelwort noch eine zweite Unterscheidung, eine zweite Fragestellung erörtern. Noch einmal begegnen uns zwei Wirkweisen Gottes. Noch einmal geht es darum, welchen Stellenwert und welche Bedeutung das eine und das andere in unserem Leben hat. Die erste Wirkweise, steht in diesem Bericht scheinbar ganz im Vordergrund, wenn wir das lesen. Jesus sorgt für das leibliche Wohl der Menschen. Er dankt für die Brote und die Fische und jeder, der davon isst und das weitergibt, kann das ja in seinem Bauch spüren, dass Gott an ihm handelt. Man schmeckt das auf der Zunge und schluckt das runter und man wird satt. Also eine ganz spürbare Zuwendung Gottes. Kein Wunder, dass die so unmittelbar das spüren, dass Jesus sie versorgt, ihn dann auch im Anschluss zum König machen wollen. Ja, das macht ja Sinn. Wäre doch auch heute für uns die Erfüllung aller Hoffnung, wenn wir ganz unmittelbar mit den Sinnen wahrnehmbar Gott spüren und ihn eindeutig erfahren. Wenn wir das so sehen könnten. Aber liebe Gemeinde, Jesus ist gekommen, um dich und mich noch auf eine andere Weise zu versorgen. Die Versorgung für unseren Körper, das ist ihm zu wenig. Für uns ist das alles, aber für ihn ist es noch zu wenig, zu klein. Jesus gibt nicht nur Brot für den Leib, sondern ein Brot zum ewigen Leben. Er versorgt uns mit geistlicher Nahrung. Und wenn wir genau hinhören, dann redet Jesus sehr, sehr oft von dieser zweiten Wirkweise. Im Anschluss an diesen Wunderbericht hören wir davon. Johannes 6,30. Die Leute fragen Jesus: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Also sie fordern genau das ein. Hier, kommt, mach mal was für unseren Körper, was wir sehen und spüren können. Ja, werd doch mal aktiv. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus gibt uns hier einen Schlüssel, wie er selber das Brotwunder versteht, wie er es geistlich deutet. Eigentlich müssten wir Johannes 6 jetzt noch einmal neu aus dieser Perspektive von Anfang bis Ende durchbuchstabieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht, heißt es. So wie Gott unseren sterblichen Körper mit Brot aus Korn und Mehl versorgt, so versorgt er auch unsere Seele mit seinem Wort und seinem Geist. Und wer sich davon ernährt, erhält das ewige Leben. Da sehen wir, was für eine riesige Bedeutung Jesus der geistlichen Versorgung durch sein Wort und seinen Geist beimisst. Na klar, Brot und Kartoffeln, Wasser und Wein, das können wir schmecken und spüren. Das ist wunderbar für uns, das brauchen wir auch. Und wenn jemand krank war und gesund wird, dann feiern wir das Leben und spüren Gottes Wirken im besonderen Maß. Aber was ist das gemessen an der geistlichen Versorgung, die Jesus uns zukommen lässt? Er spricht uns an, der ewige Gott spricht dich an. Und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, und er will uns mit dem Glauben alles geben, all das geben, was er für uns erkämpft hat. Er gibt uns den Weg zum Vater. Vergebung deiner Sünden gibt er. Trost, viele geistliche Gaben. Nur einer kann geistliche Gaben geben, der Geist Gottes. Er gibt das ewige Leben. Und das sind doch Dinge, die wir nirgends anders bekommen als bei ihm. Das kann kein Mensch geben, keine Philosophie, keine Religion. Nur Jesus Christus kann das geben. Wie oft haben wir damit zu kämpfen, dass Gottes geistliche Versorgung uns so gering erscheint? Vielleicht so, wie Philippus und Andreas das sagen. Was, für 200 Silbergroschen? Das ist doch Kleingeld. Was soll man denn damit anfangen? Viel zu wenig. Ja, 5 Brote, 2 Fische. Das ist ja also wirklich lächerlich angesichts der Masse an hungrigen Menschen. Und so erscheint uns die geistliche Ernährung, der Glauben, das Wort. Dieser Glaube, der nicht sieht. All das erscheint uns manchmal als viel zu unbedeutend und zu klein, Kleingeld für unsere großen Probleme. Dann ist uns das Wort und die Verkündigung zu klein. Dann ist der Prediger nicht charismatisch genug. So ist für viele Menschen dieser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, viel zu jämmerlich, zu klein, zu schwach. Zu paradox, wer kann das schon verstehen? Und dann ist die Liebe dieses Gottes und sein Geist auch noch so unaufdringlich, so wenig mächtig. Und dann erscheint uns die Kirche und die eigene Gemeinde vielleicht auch immer zu wenig. Es müsste alles mehr sein, zu unbegabt, zu alt, zu schwach, in vielen Belangen. Aber Gott hat so entschieden, dass er in seinem Sohn alles geben will, was wir, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben, jetzt und alle Zeit. Das ist sein Weg. Dass er uns versorgen will mit allen geistlichen Gaben, die wir brauchen. Gott hat entschieden, dass er uns in Jesus alles geben will und Jesus kommt zu uns, ja vor allem durch sein Wort, durch das Evangelium, durch den Geist, der uns lebendig macht. Er kommt zu uns durch seine Nachfolger. Durch unsere Glaubensgeschwister, durch ihren Sitznachbarn heute Morgen. So kommt Jesus zu uns in unser Leben. Kommt durch seine Gemeinde, indem sie von ihm erzählen und nach seinen Worten, seinem Vorbild in der Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben gestalten. Und auf diesem Weg, so einfach und so schlicht und wie viel zu wenig uns das manchmal auch erscheint, auf diesem Weg gibt er uns alles, was zur Versorgung unserer Seele nötig ist, dass wir ewiges Leben haben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden, sagt Jesus. Also, Johannes 6, 1 bis 15. 2 wichtige Unterscheidungen können uns an diesem Text wichtig werden. Welchen Stellenwert hat für unseren Glauben das treue, stille Dienen und das plötzliche Handeln Gottes? Ist das in einer Balance in unserem Leben? Ja, 21 Millionen Minuten, eine Minute. Wie gehen wir damit um? Welchen Stellenwert hat auch die Versorgung des Körpers? Welche Bedeutung messen wir mal unseren sinnhaften Empfindungen zu? Achte ich im gleichen Maß auch auf die geistliche Versorgung, an der mein Leben in Ewigkeit abhängt, achte ich im gleichermaßen auf die geistliche Versorgung, die ich vielleicht nicht spüren kann sofort. Das sind so ganz grundsätzliche Fragen, an denen unser Glaube wachsen und reifen soll. Fragen, die hier an diesem Text, an Johannes 6, 5, 1 bis 15 uns deutlich werden können. Ich wünsche Ihnen und euch sehr, dass ihr in Balance kommt mit diesen Fragen. Gott segne euch und Gottes Wort an euch. Amen.